Is this on? Hören Sie gut? Ja. Yeah, okay. Wir beten aus Psalm 74. Gott, warum verstößt du uns für immer und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? Gedenke an deine Gemeinde, die du vorzeiten erworben und dir zum Erbteil erlöst hast, an den Berg Zion, auf den du wohnest. Richte doch deine Schritte zu denen, was so lange Wüste liegt. Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. Deine Widersacher brüllen in deinem Hause und stellen ihre Zeichen darin auf. Hoch sieht mein Äxte sich heben, wie im Dickicht des Waldes. Sie zerschlagen all sein Schnitzwerk mit Beilen und Hacken. Sie verbrennen dein Heiligtum. Bis auf den Grund entweihen sie die Wohnung deines Namens. Und sie sprechen in ihren Herzen, lass uns sie ganz unterdrücken. Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. Unser Zeichen sehen wir nicht. Keine Prophet ist mehr da und keines bei uns, der etwas weiß. Kristallnacht 1938. Liebe Brüder und Schwestern, ich will erst erklären etwas über die Art, wie ich mit der Bibel umgehe. Die Bibel ist immer als eine Einheit zu sehen. Für mich gibt es kein Alte und Neue Testament. Es ist eine Einheit in dreifacher Sinn. Zuerst in Jesus. Ich werde heute zeigen, dass das ganze Alte Testament zeugt von Jesus. Alle die Menschen, alle die zentralen Themen, ist es alles, Jesus selbst sagte, ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen. Was zu erfüllen? Es gab kein Neues Testament bis zum 4. Jahrhundert. Er erfüllt das Alte Testament. Wenn wir richtig die Bibel lesen, wir sehen, dass Jesus auf jeder Seite der Bibel zu finden ist. Das Neue Testament kann man nicht verstehen ohne das Alte Testament und umgekehrt. Das Alte Testament kann man nicht verstehen ohne das Neue. Und es hat verhängnisvolle Zeiten im Christentum gegeben, wo man in Antisemitismus, in Ablehnung des Alten Testaments, im Grunde genommen das Neue Testament entweiht hat. Ich habe das in Bamberg gesehen. Ich war in Bamberg für ein paar Tage und da sieht man auf dem Seitenportal der Synagoge, das ist das Judentum, das Alte Testament abgebildet und man sieht, wie das Blätter, das Gesetz, die Tafel Mose fallen zum Boden. Das ist total gegen biblische Verständnis. Paulus sagt uns ständig, das Neue Testament kann nur, das Evangelium kann nur verstanden über das Gesetz. Und wenn man sagt, das Gesetz ist weg, dann gibt es keinen Boden mehr für ein Verständnis des Neuen Testaments und das Evangelium. Und das ist zu sehen auf dem Portal, auf dem Bamberger Dom. Das gibt viel sowas in sogenannte christliche Abendland. Zweitens, die Bibel hat eine einheitliche Bildersprache und das ist nicht bekannt. Ich habe in meiner ganzen Studienzeit nie einen Lehrer gehabt, der eine Ahnung davon gehabt hat. Ich habe, der Glück oder Gottes Vorsehen, dass ich aus Kunstgeschichte studiert und gelernt, meine Augen aufzumachen. Die Bibel ist total einheitlich in ihrer Bildsprache. Zum Beispiel, die wichtigste Bild, die durch die ganze Bibel geht, ist fließendes Wasser. Fließendes Wasser geht von der Sintflut bis tief im Neuen Testament. Und es geht durch die ganze, es fließt durch Alt und Neue Testament. Und fließendes Wasser hat immer eine dreifache Bedeutung. Immer eine dreifache Bedeutung. Fließendes Wasser bedeutet Leben. Wasser bedeutet Leben. Fließendes Wasser bedeutet genau das Gegenteil. Es bedeutet Tod. Taufe, wir sind Römer 6, in den Tod, unter Wasser getauft. Und am allerwichtigsten, fließendes Wasser bedeutet Reinheit. Das Zentrum dieses Bild ist bei der Kreuzigung Jesu, welche auch nie richtig verstanden die Bildsprache. Als Jesus starb, ist er durchbohrt. Wasser und Blut kommen aus seinem Körper. Die evangelische Kirche sagt, die zwei Sakramente, das ist sehr oberflächlich. Es geht viel tiefer. Blut Jesu Opfer ist anstelle von alle Tiere Opfer. Und in Jesu Tod, Kreuzestod, ist der Weg zum ewigen Leben, denn er ist die endgültige Reinheit Gottes. Tod, Leben, Reinheit. Dazu Hirte und Härte, Licht und Finsternis, das ist ein uferloses Thema, die einheitliche Bildsprache der Bibel. Und ich warne euch, es gibt kluge Christen, die glauben, dass sie klug sind, sie lesen viel Übersetzungen. Und wenn sie das tun, werden sie die einheitliche Bildsprache nicht mehr finden, weil die Übersetzungen manchmal benutzen nicht genau die gleiche Bildsprache. Ich benutze nur Martin Luthers Übersetzung aus einem sehr einfachen Grund, weil Luther ist ein Genie der Sprache. Und das geht nicht über Genauigkeit, es gibt genaue Übersetzungen und die sind sehr gesetzlich, diese Art von Übersetzung. Luther hat einen Sinn der Bildsprache, er hat einen Sinn der Breite und Tiefe der Bibel. Luther hat die deutsche Sprache geschaffen, wie Dante die italienische Sprache, wie Shakespeare die englische, moderne englische Sprache, wie Pushkin die moderne russische Sprache. Ich arbeite nur mit Martin Luther und mit niemand sonst. Und sicherlich nicht mit dieser neuen Bibel, wie nennt man das, die keine Bibel ist, der Bibel in Volksbibel oder so. Das ist banal, was da übersetzt wird. Das Dritte, die Bibel ist, Bibel ist eine Einheit. Seine Einheit in Jesus, es ist eine Einheit in die Bildsprache, es ist auch eine Einheit in den Themen. Die Art, die Bibel zu verstehen, ist nicht, ich lese die Bibel 100 Mal, das hilft niemand. Es ist, wie man die Bibel liest, nicht wie öfters man liest. Es gibt viele Leute, die die Bibel besser kennen als ich, aber ich weiß, glaube ich, wie man die Bibel zu lesen ist. Die Bibel ist durch Themen zu lesen. Zum Beispiel, durch die ganze Bibel gibt die Themen die zwei Tafel Mose. Das läuft bis, was geht zum Bergpredigt, die zwei Tafel Mose, wo Jesus sehr deutlicher Bezug nimmt, läuft von Anfang Ende, es läuft durch die ganze Bibel. Ein zentrales Thema, die kaum bekannt ist, ist die Thema Irrung und Wirrungen. Die größte deutsche Romancier, Theodor Fontane, hat eine sehr gute Erzählung, die heißt Irrung und Wirrung. Kennt jemand das? Ja, aber das ist das Thema, die ganze Wege der Bibel. Denn alle die Gestalten der Bibel, außer Jesus selber, die geht doch kein Irrung und Wirrung. Schauen Sie Abrahams Wege der Irrung und Wirrung. Schauen Sie die Wege durch die ganze Bibel im Neuen Testament, Petrus' Wege. Schauen Sie, wie Paulus geht durch Irrung und Wirrung, bis er zu der geraden Straße kommt, dann am Ende, als er dann getauft ist. Alle die zentralen Gestalten gehen durch Irrung und Wirrung, bis die in Gott, durch Gottes Führung, zu einer Zielsetzung in dem Herrn kommen. Ein zentrales Thema der Bibel ist Israel. Und zwar, dieses Thema fängt an vor der Erwählung Israels selber. Zum Beispiel in die sogenannte Ohrgeschichte, 1. Mose 1 bis 14, wir sehen zum Beispiel bei Noahs Arke die Trennung zwischen Reine und Unreine, was ein zentrales Thema auch der ganzen Bibel ist. In die Arke gehen 7 Paar reine Tiere und nur 1 Paar unreine Tiere. Und das ist eine zentrale alttestamentliche Bestimmung durch das ganze Alte Testament, was rein ist und was unrein ist. Als die Arke unterwegs ist, Noah lässt eine Rabe raus. Und die Rabe ist ein unreines Tier, ein unreiner Vogel. Und die Taube ist 3-mal rausgelassen. Das hat mit den 3 Verheißungen von Paradies über Alten und Neue Bund. Aber das ist nicht meine Thema, das zu erläutern heute. Bei der Arche Noah selbst sind 8 Menschen. 8 ist eine stehende Zahl im Alten Testament, 7 plus 1, Schöpfung plus Leiden. Jüdische Knaben werden beschnitten am 8. Tage. Und es sind 8 Menschen, die gehen durch der Sintflut, fließendes Wasser, die gehen durch den Tod, gereinigt zum neuen Leben in dem Herrn. Das ist dieses Bild, fließendes Wasser. Jesus ist zweimal getauft. Oh, Entschuldigung, zweimal beschnitten. Er ist beschnitten am 8. Tag. Und als Jesus gekreuzigt ist, die Vorhang zu seiner Potenz, wo der Potenz Gottes ist, wird durchgebohrt, geschnitten sein. Das ist eine geistliche Beschneidung. Und ich sage euch eines, und das weiß fast niemand. Es steht in der Bibel, dass als Jesus gekreuzigt war, die Vorhang ist beschnitten. Was steht nicht in der Bibel, aber steht in Talmud. Und Talmud ist nicht für, sondern gegen Jesus. Es steht um die Zeit der Untergang der Tempel. Kurz vorher, das ist der Zeit Jesus, hat nichts mehr funktioniert in den Opferdienst, in den Heiligtum. Die Opfer hat nicht funktioniert, die Türe gehen nicht richtig rauf und zu. Alles hat nicht funktioniert. Warum? Weil Gottes Geist war nicht mehr in den Tempel, die war unterwegs mit der Ohrgemeinde. Hat jemand das gewusst? Das steht in Talmud. Sehr interessantes Zeugnis für Jesus, auch wenn der Talmud will Jesus ablehnen. Wir kommen zu der Erwählung Israel. Und das ist ein Thema, das ständig falsch verstanden. Ich kann mich erinnern, wie man denkt, ach, die Juden glauben, dass sie besser sind, dass sie erwählt sind. Kein Jude, guter Jude, glaubt, dass er besser ist, weil er erwählt sind. Die schlechten Juden glauben das, die guten Juden glauben das nicht. Es steht nie in der Bibel, dass Gott Israel erwählt hat, weil Israel besonders klug oder besonders gut. Es steht nur, Israel ist von Gott erwählt, weil Gott Israel erwählt hat. Und es ist nicht für uns zu hinterfragen, es hat nicht die Demokratie, die Bibel ist nicht demokratisch, überhaupt nicht. Die Demokratie ist sicher nicht Gottes letzte Ordnung in sein Himmelreich. Es ist hier ein notwendiger Übel. Warum hat Gott Israel erwählt? Weil er hat dieses Volk besonders geliebt, wie er uns Christen auch besonders liebt. Das ist Gottes Sache, das ist nicht unsere Sache. Jeder Versuch, Gottes Denken hinterzufragen, ist Arroganz. Wir stehen, wie ich gestern Abend sehr deutlich gezeigt habe, auf einer sehr niedrigen Stufe und Gottes Weisheit thront ganz weit über uns. Er hat das getan. Aber ich weiß einen tieferen Grund, warum Gott Israel erwählt hat. Und ich habe das jetzt entdeckt. Gott hat Israel erwählt, weil die Erwählung Israel hat mit Jesus zu tun. Alles, was mit der Erwählung Israel zu tun, ist jesuanisch. Und ich werde das beweisen. Israel ist zuerst durch einzelne Menschen erwählt werden. Abraham, Isaac und Jakob, auch Josef kann man dazu bringen. Durch ein Mensch, Adam, sind wir gefallen. Durch ein Mensch, Jesus von Nazareth, sind wir wiederhergestellt. Und diese Erzväter sind eine Vordeutung, eine Zwischendeutung auf den Weg zu einer Person. Die Errettung der Welt geht nicht über eine Kirche oder Gemeinde, es geht nur um eine Person. Und die Erzväter sind einzelne Personen. Und Jesus ist eine Person in dieser Hinsicht, natürlich er ist ein Teil der Trinität, aber in dieser Hinsicht, er ist eine Person. Das Volk als solche ist berufen in die Knechtschaft Ägyptenland. Nicht, weil sie besonders klug sind, weil sie Einsteins und so weiter hervorgebracht sind, sondern es ist ein Sklavenvolk. Ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus der Knechtschaft Ägypten herausgeholt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Ich bin dein Herr und Heiland Jesus von Nazareth, der euch aus der Knechtschaft der Sünden herausgeholt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Das ist die Erfüllung im geistlichen Sinne der erste Gebot. Die zentrale Knechtschaft ist nicht Ägypten, das ist nur eine Vordeutung. Die zentrale Knechtschaft ist die Knechtschaft der Sünden. Und das ist der Mensch ist für sich. Ich will, ich muss haben. Und Jesus rettet er uns aus dieser Knechtschaft. Denn Jesus denkt nur in Liebe zu dem Vater und seinem Auftrag und Liebe zu seinen Mitmenschen. Er denkt nie an sich selber. Er ist nur da, um gehorsam zum Vater bis zum Tod und in Liebe zu den Mitmenschen, die zwei Tafel Mose, die Liebe zum Vater und die Liebe zu Mitmenschen, er erfüllte die. Die wichtigste Wunde im Alten Testament ist die Durchquerung von dem Schilfmeer. Es ist sehr faszinierend, dass meine Frau mich angerufen hat, während einer Vortragsreihe, ich kann nicht erinnern, wo ich war, und sie sagt, David, du musst in die Hippobank-Ausstellung in München gehen, denn Chagall zeigt sich selbst als ein Christ. Und sie erklärt mir Folgendes, und sie hat absolut recht, Chagall könnte das nie sagen, weil das ist die Zeit der Dritten Reich, und das ist Verrat an Gottes Volk zu bekehren in diesem Zusammenhang. Und er weiß das sehr genau. Für ein frommer Jude, und das war Chagall, er war ein hasidischer Jude, jemand, der mehr ist als Mose, kann nur Gott sein. Ich rede nicht ein liberaler Jude. Viele liberale Juden sagen, Jesus ist die Höchste, was Judentum hervorgebracht hat, ohne ihn als Gott zu nennen. Ich rede über einen frommen Jude. Chagall in ein Aquatint von dem Durchzug von dem Schilfmeer, die größte Wunde in Israels Geschichte. Wie meine Frau genau richtig gesehen hat, Bilder nochmal, Bildsprache. Da ist Mose links liegend mit der Tafel. Und wer ist der, der Israel durch den Schilfmeer führt? Jesus von Nazareth. Mag ihn mehr als Mose. Und ich sage euch eines, dieses, wir wollen den Herrn am dritten Tag opfern. Die Schilfmeerwunde ist die zentrale Vordeutung von der Kreuzigung Jesus. In die katholische Liturgie mit absolut Recht zu Ostern ist das immer in den Mittelpunkt gestellt. Die Durchquerung der Schilfmeer, denn am dritten Tage unter Wasser ist tot. Wir haben gesprochen über Wasser. Der Wind ist der Heilige Geist. Das wissen wir von Johannes. Das ist mein Tauftext. Der Wind bläst wann und wie er will. Der Wind blies den Tod leer. Israel geht durch den Tod zum neuen Leben in dem Herrn am dritten Tag ihn zu opfern. Das ist die zentrale Vordeutung. Es gibt mehrere, aber das ist die wichtigste im Alten Testament. Und Chagall malt das, als ob, nicht als ob, so ist es, dass es ist Jesus, der Gott Israel, er starb als Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden, auch als Heiden, Heiland. Jesus hat das getan. Drittens, Israel kommt in eine Wüstenlandschaft, ohne Orientierung. Sie haben keine Landkarte, sie haben keinen Kompass, sie ist total abhängig auf den Herrn. Sie hat keine Orientierung. Und der Herr ist führt denen tagsüber und schützt denen gegen die Sonne mit seiner Wolke und er führt denen durch die Nacht. Und wir Christen sind in einer Wüstenlandschaft. Das waren wir immer, aber vor allem am Ende der Tage. Ohne Christus gibt keine Orientierung. Die Zeitgeist ist immer gegen Gottes Sein. Immer gegen Gottes Geist, von Anfang an. Die Welt ist immer gegen Gott. Das steht doch die ganze Johannesevangelium. Und wir haben keine Orientierung. In Deutschland hat man die drei zentralen Götzen in der Bibel eins nach dem anderen angebetet. nicht in die biblische Reihenfolge. Man hat Heil Hitler, das ist Kaiseranbetung. Heil Hitler, der Pfarrer, der uns getraut hat, meine Frau und ich, hat Heil Jesus gesagt, denn der ist im Konzentrationslager gebracht, hat überlebt. Das ist Kaiseranbetung. Dann zweitens, und das haben Millionen gemacht, dann kommt der Tanz um der goldene Kalb. Wissen Sie, ich habe der Tanz um der goldene Kalb in Bayern erlebt, 1961. Es war aber kein goldener Kalb, es war der goldene VW. Da wohnen wir in einem Kuhdorf und eine ungeteerte Straße, und da waren die ersten Autos. Und die waren die VWs, und ich habe das erlebt. Da war der VW aufgestellt und man tanzt um der goldene VW. Erst kommt Seifer und dann tanzt man rum mit Wasser. Und dann war das Auto, der goldene Auto, schön und sauber. Und dann ging man auf eine ungeteerte Straße und das Auto ist sofort geschmutzt. Ja? Aber das war ein Tanz. Ich habe das miterlebt. Ich habe ein Auge für Bilder. Ich bin Lyriker und ich bin Kunsthistoriker. Und ich arbeite ständig mit Bildern. Und das ist die Art, die Bibel zu verstehen. Lernen Sie mit Augen, nicht nur mit Ohren, sondern mit Augen die Bibel zu sehen. Und dann heute ist Baal. Baal ist eine Fruchtbarkeitsglaube, denn Israel hat nie Land besitzt. Die waren Sklaven in Ägypten. Die kommen in heiligen Land und da gibt ein Fruchtbarkeit Gottes und das ist Baal. Und viele Juden haben versucht, der Gott Israel als der Gott der Geschichte und der Gerechtigkeit und gleichzeitig Baal, das nennt man Synkretismus, wie man heute mit Islam und mit Buddhismus und so weiter, synkretistisch und so weiter. Und dieser Baal ist die gefährlichste Götze. Baal ist, ist der Gott von Deutschland, noch mehr als Fußball. Das ist Sex. Baal ist der Glaube an Fruchtbarkeit. In den Baal-Tempels, in den Heiligtum sind Kultdirnen. Kultdirne in die Heiligtum. Und die jüdischen Männer gingen zu diesen Dirnen und haben sich natürlich in jeder Hinsicht verschmutzt. Und wir beten in Deutschland und nicht nur in Deutschland, dieser Baal am Ende der Tage. Und Israel ist nie fertig mit Baal. Es ist der Gott der Potenz, der Gott der Fruchtbarkeit, der Gott der Sex. Nicht der Liebe, sondern der Sex. Körperlicher Kontakt zwischen Liebenden ist was sehr schön, wenn die verheiratet sind. Hier geht es um Lust. Es geht nicht um Liebe. Liebe bedeutet Leib, Geist und Seele. Baal geht nur um Leib und es ist eine Niedrigung der Menschen und auch gegen die Gebote. So ist es mit der Wüstenwanderung, die Bildsprache, die Hirte. Läuft durch die ganze Bibel dieses Bild der Hirte. Und zwar der gute und der schlechte Hirte. Der schlechte Hirte geht genauso deutlich durch die ganze Prophetie wie der gute Hirte. Der schlimmste ist in Ezekiel 34, aber das ist in Zacharia 11, das ist in Jeremia 23 und. Der Hirte, der sein Volk nicht weidet, sondern weidet sich selber. Die Pfarrer, die Theologie, ihre Ideologie weiden und nicht, was die Bibel sagt. Die Leute, die Pastoren und Pfarrer, die ihre Gemeinde nicht in Sinn, sondern nur sich selber in Sinn und nur wollen ein sicheres Einkommen haben und so weiter. Oder denen im Dritten Reich, die Hitler. Wissen Sie, ich war in Quedlinburg letzte Woche und diese Quedlinburg ist eine schöne romanische Kirche. Heinrich Himmler, der Chef der SS, hat gesagt, das wird eingeweiht der SS und es wird entweiht. Es würde nicht im Gottesdienst mehr genutzt werden, sondern die SS traf der. Und alles, was man christlich entfernen kann, hat man entfernt. Und das war ein tapferer Pfarrer. Das war ein gläubiger Pfarrer. Und er hat am Schluss gesagt, dieses Haus gehört Gott, es gehört Gesetz. Das bedeutet alter Bund, Judentum, gegen die ihr Lehrer, sogenannte deutsche Christen, die echte Heiden waren, die an Deutschtum, an Germanentum und nicht an dem Alten Testament, Gesetz und Evangelium. Und er ist rausgeschmissen und das Haus ist eingeweiht Denn Gottes Haus ist dann ein Haus der Nationalsozialisten und Mörder. Und Himmler hat gesagt, 43, diese Rede stehen alle in Quedlinburg zu sehen. Es ist gut dokumentiert. Er sagte zu seinen SS, 43, wenn ihr geht nach Polen und Tschechien, spielt keine Rolle, wie die sind. Die müssen versklavt. Es geht um deutsche Rasse, es geht um deutsche Blut. Man versteht, warum so viel Problem mit Polen und Tschechien gibt. Denn die SS hat so gehaust in Polen und Tschechien, in den ganzen Osten, auch in Russland. Es waren nicht nur die Juden, die so behandelt waren. Die schlechten Hirten und die guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Eine zentrale Führungspsalm über Gottes Herrschaft und Führung über uns. Und die gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Es gibt viele andere Texte, die sind durchgehende Bilder. Wir brauchen Orientierung. Und die einzige Orientierung, was wir haben, ist Gottes Wort, ausgelegt auch durch gute Hirten, die uns diese Wahrheit, der gute Hirte Jesus von Nazareth, uns zeigen. Israel kommt zu der Landnahme. Israel könnte die Land nicht übernehmen durch Stärke. Die haben Angst wegen der Größe. Die Einwohner da, dass sie alle, die haben alle möglichen Steinschleudermaschinen und große Mauern. Und Israel versucht klugerweise, wir Juden sind nicht ein dummes Volk, es gibt kein dummes Volk, es gibt kluge und dumme Juden, durch kleine Gruppen. Und das gelingt nicht. Nur, wenn Gott Israel befehlt, die Posaunen zu blasen und 7x7, die heilige Saal, rumzugehen, ist die Mauer gebrochen. Und diese Mauer ist nicht nur eine physische Mauer. Es ist die Mauer der Vertrauen des Volk Israel zu ihrem Gott. Diese Mauer ist durchbrochen. Er geht voran und er erobert das Land. Denn das Land Israel gehört nicht Israel, es gehört Gott. Und er hat das Volk Israel dieses Land in Ewigkeit gegeben sein. Und er übernimmt das Land. Und wir Christen, wer hat das Land, das bedeutet, der himmlische Jerusalem für uns erobert? Das hat Jesus von Nazareth, unser Kreuzesheld, der durch sein Kreuzesopfer, endgültige Opfer anstelle von alle Tiereopfer, öffnet der Weg zu sein himmlische Jerusalem. Und es steht im Neuen Testament, in der Epistel, wir werden mit ihm gleich werden. Ich bin fassungslos, wenn ich diesen Text lese. Wir kleine sündige Menschen durch seine Eroberung. Die Eroberung der Sünden. Und die Eroberung Satan. Er ist versucht von Satan und faszinierenderweise, und das wissen die allerwenigsten oder sind nicht bewusst. Jesus zitiert nur aus dem 5. Buch Mose. Die 5. Buch Mose ist die wichtigste Buch im Alten Testament. Die ist die Zusammenfassung des Gesetzes Mose, wie das Johannesevangelium, wie Luther sagt, die wichtigste Buch im Neuen Testament ist. Und es ist faszinierend, dass gerade der 5. Buch Mose steht, verflucht ist der, der am Holze hängt. Eine Vordeutung weit in voraus, dass Jesus die Verfluchung der unerfüllbaren Bergpredigt, wo Vollkommenheit verlangt, dass er übernimmt das an unserer Stelle und öffnet den Weg zu sein himmlischer Jerusalem. Die Reinheit, habe ich gesprochen, die Reinheitsgesetze sind in Christus erfüllt und das sieht man zeichenhaft dann am Kreuz. Die 10 Gebote, Jesus, vor Jesus, gibt mehrere Propheten, die sagen, vor allem 2, Jeremia und Ezekiel, dass die Gesetze wird im Herzen geschrieben sein. Das bedeutet in unser wahres Wesen, innerste Wesen. Und das tut Jesus in der Bergpredigt. Er legt die 10 Gebote aus. Interessant. Er nimmt nicht die erste Gebot, die wichtigste Gebot ist, und umfasst alle Gebote in der ersten Gebote, wie Luther sagt, sondern Ehebruch und Mord. Kann jemand mir sagen, warum? Haben Sie Gedanken darüber gemacht? Weil er ist der Sohn David und David ist Ehebrecher und Mörder. Und er ist der Sohn David, das ist ein zentraler Titel. Ehebrecher und ein Mord ist Begehr aus der Ehe und Hass von dem Bruder. Wir sind alle Ehebrecher und Mörder in Jesu Augen. Aber er erfüllt das. Er lebt ohne Hass und ohne Begier. Und damit zeigt er uns den Weg zu dem wahren Sinn des Gesetzes. Und das ist das Evangelium der Liebe in Christus. Das bedeutet, alle die zentralen Themen des Alten Testaments sind Themen Jesus. Die sind Themen, die auf Jesus zielen und in Jesus erfüllt werden. Das bedeutet, ich habe früher zu meinen Konfirmanden, ich nenne die Konfrontationsunterricht, bei meinem Konfrontationsunterricht gesagt, Alte Testament geht um mein Volk Israel, Neue Testament um meine Person Jesus. Das ist nicht wahr. Das Alte und das Neue Testament gehen beide um eine Person Jesus. In beide Testament gibt ein Volk. Im Alten Testament die Juden, das Alte Bund, und im Neuen Testament das Neue Bund. Aber das Zentrum beider Testamente ist Christus selber. Aber die Kirche fängt sehr schnell an, antisemitisch zu werden. Es gibt keinen Antisemitismus in der Bibel. Es gibt Menschen, die nehmen Texte ohne ihr tiefer Zusammenhang und zeigen, das ist antisemitisch. Der härteste Text gegen die Juden im Neuen Testament zum Beispiel ist, ihr glaubt, ihr seid die Kinder Abrahams. Nein, ihr seid die Kinder der Teufel. Das klingt sehr antisemitisch. Aber was hat er zu Petrus gesagt? Nicht der Papst Petrus, aber der erste und wichtigste Jünger. Du Satan! Du verstehst nicht den Unterschied zwischen menschlicher und göttlicher Leiden. Wenn Petrus wehrt, dass Jesus leiden und gekreuzigt wird. Wenn er sein eigener wichtigster Jünger Satan nennt, kann er wohl sein eigenes Volk auch die Kinder der Teufel sein, ohne Antisemit zu sein. Es bedeutet, dass das Geist Satan, der Geist der Teufel, ist in das Volk gegangen, als sie gegen ihn, und ist in Petrus gegangen, als er wehrt sich gegen Jesu leiden. Antisemitismus fängt sehr früh in die Kirche an, als der Tempel zerstört wird. Jesus hat mehrmals gesagt, der Tempel wird zerstört, ich baue die in 3 Tagen wieder auf, von Kreuz zu Auferstehung. Und als der Tempel zerstört sind, Israel hat keine zentrale Heiligtum mehr, es ist weg. Die Juden, sehr geheimnisvoll, fangen an, ihre Gesetz zu verstehen, Gesetzlichkeit, man kann das nennen, aber durch dieses Gesetz hat mein Volk 2000 Jahre überlebt. Ohne das Gesetz werde das Volk nicht überleben können. Es war immer die gesetztreue Juden, die immer Kinder hervorgebracht, sogar nach Hitler. Die hasidische Juden, die waren immer schwanger, mehrere Teug, immer mehr Kinder in Vertrauen auf Gottes Fruchtbarkeit und Gottes Führung. Ein Gesetz, der mitschuldig ist, Gesetzlichkeit an der Tod Jesu und auch an die Verfolgung Paulus, dieses Gesetz gleichzeitig war der Mittel, der Gott benutzt, sein eigenes Volk durch schreckliche Leiden 2000 Jahre zu existieren. Gottes Klugheit steht viel, viel höher als unsere Klugheit und sein Verstand und seine Erwählung genauso. Wir lernen von den frühen Gemeinden, die antisemitisch ist, die, alle die Kirchenväter sind antisemitisch, die Bibel nicht, folgendes Aussagen über Israel. Israel hat ständig versagt während der Bibel. Das haben die Propheten gesagt. Die Grundfrage, die ich habe an euch, ich bin Jude und ich bin Christ. Hat das Christentum sich besser genommen als das Judentum? Wenn Sie sehen, alles, was wir im Namen Jesus getan haben, die schrecklichen Kreuzzüge mit dem Schwert, nicht mit dem Wort, die schreckliche Antisemitismus, ich kann mich gut erinnern, als ich in einer bayerischen Kirche sprach, ich sage nicht wo, Und ich habe gesagt, die Kirche ist ein notwendiges Übel und nicht ein positives Gut. Und ein Pfarrer in Ruhestand stand auf, ganz fest, wie die bayerischen Pfarrer sind, und sagt, wie kann sie sagen, ein notwendiges Übel? Wir vermitteln Heil durch die Sakramente und durch das Wort. Und ich habe gesagt, und sie haben auch passiv vermittelt, dass Jesus, Petrus, Paulus, Maria und Johannes alle vergast waren in Auschwitz, weil die alle Juden sind. Und die Kirche hat total versagt. Das ist die Sünde der Kirche. Denn die Kirche hat keine Binde über die Augen wie Israel. Ich habe ein Gedicht veröffentlicht jetzt in England über Synagoge und Ekklesia. Das steht in Bamberg und es steht noch schöner in Straßburg. Jeder, der was von Kunst weiß, dass die Synagoge gegen die Auffassung dieser Bildhauer schöner ist als die Kirche. Das ist vor allem in die Straßburg. Die Kirche steht strahlend da und die Synagoge wunderbar innig mit einem Binde über die Augen, die zerbrochene Tafel. Und ich habe geschrieben, was sah diese Synagoge innig? Ich habe gesagt, sie sah die dunkle Gott, zu wem sie steht. Und die dunkle Gott ist die Dunkelheit von Golgatha. Und diese Binde wird dann, wie Paulus uns sagt, weggenommen. Und sie werden ihn annehmen, den sie dort gekreuzigt haben. Und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel mit der Wiederkunft Jesu. Israel hat schreckliche Fehler gemacht. Und das hat die Kirche ständig gemacht. Aber die Grundfrage ist, hat die Kirche sich besser verwaltet, die Kirchen, als Judentum? Wenn man denkt an Martin Luther, der große Reformator, wissen Sie, als junger Mann hat er gesagt, 1523 hat ein Buch geschrieben, Jesus ist gebürtiger Jude. Da war eine Setzung, die katholische und die evangelische sagte, was, ein verfluchter Jude. Die Kirchen waren alle versaut mit Antisemitismus. Das bedeutet gegen Jesus, Petrus, Paulus, die sind alle Juden. Aber Luther hat nur Missionare unter Juden gemacht. In Tschechien. Das war das Zentrum in Prag, das Zentrum der geistlichen Judentum. Und der Chef der jüdischen Gemeinde, kurz danach, war die Gründer meiner Familie. Das ist ein sehr interessanter Zusammenhang. Und er hat seine evangelische Geistliche geschickt, um zu sagen, jetzt ist eine reine Kirche da. Die katholische Kirche war unrein, jetzt habe ich die reine Kirche, aber keine reinen Menschen. Und da war ein Streit zwischen den Juden und Luthers Missionare. Und viel von den Missionaren sind in geheim Juden geworden. Das werde niemand empfehlen zu tun, vom Neuen zum Alten Bund. Das ist Verrat gegen Jesus. Und Luther hat eine unheilige Wut und er war sehr dazu fähig. Und er hat in eine verhängnisvolle Schrift 1543 geschrieben, jeder Jude soll einen gelben Stern tragen, alle Synagogen sollen niedergebrannt. Sie wissen, wer das im Auge gehabt hat. Adolf Hitler. Und was Sie nicht wissen und was niemand weiß, außer ich, soweit ich weiß, habe ich das leider entdecken müssen. In Hesekiel, ich glaube es ist Hesekiel 4, steht Israel wegen 390 Tage Schuld, kommt er ins Gericht. Wir wissen von Daniel, jeder Tag ist wie ein Jahr. Genau 390 Jahre nach Luthers schreckliche Schrift ist Adolf Hitler hier an die Macht gekommen. Und das hat mit dem neuen Israel zu tun. 1543, 1933. Das ist, wo Antisemitismus uns führt. Es führte uns zu Nationalsozialismus und es führte uns in die letzte Tiefe der Schuld. Wir haben nicht besser verwaltet als die Juden. Und die Juden haben sehr schlecht verwaltet. Und deswegen kommt die gute Hirte nochmal als der wahre Hirte. Die Kirche hat gesagt, und das fängt sehr früh an, bei dem zweiten Jahrhundert, wir sind an Gottes Stelle. Wir sind ein missionarischer Bund, die Juden sind es nicht. Die Juden selber haben geschrien, sein Blut komme über uns, lassen wir los gegen die Juden. Die neue Bund ist ein ewiger Bund, der alte Bund ist es nicht. Israel ist versucht und wir sind gesegnet. Alle diese Aussagen sind Lügen. Und das ist propagiert von der Kirche durch tausende Jahre. Zuerst, Paulus sagt uns sehr deutlich, dass die Erwählung Israel kann Gott nicht bereuen. Es ist eine ewige Erwählung. Das steht in Römer 11. Israel bleibt erwählt. Nicht nur, das läuft durch das ganze Römerbrief. In Kapitel 9, Paulus sagt uns zu den Juden, und das ist nach Kreuzauferstehung und Heiligen Geist, nach Pfingsten, gehören immer noch die Prophetie, die Verheißung und den Gottesdienst. Und ich habe in ein Vorbereitungsheft für Pfarrer, herausgegeben von Fritz Grünzweig und Rolf Schäffburg, die sehr biblisch sind, dass der Heilige Geist in der Synagoge ist. Und sie haben das nicht widersprochen. Denn was hat mein Volk durch schreckliche Leiden 2000 Jahre geführt? Der Tröster. Der Tröster ist der Heilige Geist. Das steht im Johannesevangelium. Nicht der missionarische Aspekt, sondern der Tröster. Die Juden waren sehr selten ein missionarischer Bund. Aber mein Großvater mütterlicherseits war ein sehr frommer Jude. Er war kein Zionist. Er sagt, wir sind da, weil wir die Gerechtigkeit Gottes gekriegt und die Welt entscheidet sich, wie sie uns gegenüberstehen. Israel, wer sich verflucht, werde ich verfluchen, werde ich segnet, werde ich versegnen. Das war die Art und Weise, auch die christliche Kirche zu reinigen. Denn jeder Antisemitismus, wie hier in Deutschland hat eine Verfluchung erlebt. Die Zeichen der Verfluchung bei Salomo ist der fremde Frauen im Kult. Er hat 1000 Frauen. Ich glaube, eins ist genug, manchmal mehr als genug. Aber eins ist auf jeden Fall genug. Ja? Er hat fremde Frauen im Kult im Land gebracht und eine Verfluchung wird gesprochen, dass sein Reich wird getrennt. Und das ist die Zeichen der Verfluchung. In Deutschland ist 40 Jahre getrennt, nach was in Auschwitz passiert. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Wie könnte Christen 2000 Jahre nicht verstanden, was Jesu Blut ist? Glauben Sie, dass Jesu Blut Blut von Rache oder Blut von Versöhnung ist? Wer glaubt, es ist Blut von Rache? Es ist Blut von Versöhnung. Die Juden meinen Rache. Wenn er Gottes Sohn ist, dann lass Rache gegen uns. Aber die Christen sollen wissen, das ist eine prophetische Aussage. Wie es steht auch in Johannesevangelium, einer muss sterben für das Volk. Und es steht, das haben die jüdischen, die zentrale Gestalten in Israel damals gesagt, einer muss sterben für den Volk. Und es steht in Johannesevangelium, die reden prophetisch, denn einer muss sterben. Die meinen es böse, aber Gott meint es gut. So ist mit Blut. Dieser Ruf ist ein Ruf, ohne dass sie das wissen oder wollen, nach Versöhnung. Denn Jesu Blut ist nicht Blut von Rache, sondern Blut von Versöhnung. Sie meinen es böse, aber Jesu Blut soll interpretiert von Christen als Blut der Versöhnung, oder? Meinen Sie, dass Jesu meint Rache? Er ist gestorben, um Rache zu üben gegen die Juden? Nein. Es gibt mindestens 13 Stellen im Alten Testament, wenn man das Alte Testament mit offenen Augen liest, die reden, dass das alte Bund ist ein ewiger Bund, nicht nur das neue Bund. Es gibt uferlose Stellen in dieser Art und Weise. Und wer sagt, dass Israel ist Verfluchung? Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Blut ist die Zeichen der Versöhnung und der Erlösung, nicht der Verfluchung. Sicher ist Israel bestraft, tief bestraft, wegen der Schuld, die wir an Jesu Tod haben. Aber sind wir Christen ohne Schuld? Das war eine typische Art des christlichen Auslegung. Die Juden haben Jesus umgebracht und wir Christen, wir sind ganz in Ordnung. Aber die wirklich tiefe Christen wie Rembrandt in die alte Pinakothek, wo ich öfters Führung gemacht in München, gibt ein Bild von Rembrandt ein junger Mann, für mich jung, ich bin ein alter Knabe, vielleicht ist er 40, dieser junge Mann, er hat Jesus gerade am Kreuz gestellt und schaut um Anerkennung. Das ist ein Selbstbildnis von Rembrandt. Ich habe Jesus gekreuzigt. Die beste Kreuzes-Passionslieder, die wir haben, von Jochen Kruger, von Paul Gerhardt, die gehen, ich und meine Sünde, ich habe dich am Kreuz gebracht. Und im Moment, wenn wir die Schuld nur auf die Juden stellen, dann machen wir uns selbst schuldig, weil wir nehmen unsere eigene Schuld nicht an. Dazu, ein Bund, den Gott schuf, kann nicht, ist ein ewiger Bund, es kann nicht gebrochen. Denn ein Bund ist kein demokratischer Kompromiss. Den noetischen Bund haben wir bestimmt heute, der Regenbogen, die Zeichen, der noetische Bund, die ist immer noch gültig. Und der Bund, den Gott mit Abraham und auch mit Mose, ist genauso gültig wie das neue Bund. Haben wir als Christen gehalten an, was Jesus will? Genauso wenig wie die Juden. Aber der Bund bleibt, weil der Bund ist kein demokratischer Kompromiss. Gott hat nicht gesagt, zu Mose, nimm die Gebote, was du haben willst, und lass die anderen. Er sagt, nimm. Er birgt. Und er hat nicht gesagt zu Petrus und die anderen Jünger, nehmet und esset, das ist mein Blut, und wenn sie wollen, nehmet, esset, das ist mein Leib, und wenn sie wollen trinken, können sie trinken. Er sagt, nehmet, esset, nehmet, trinket. Gott verfügt über das Bund. Und wir brechen das Bund ständig. Aber Gott steht zu dieses Bund, und dieses Bund ist ewig. Jetzt tue ich, was nicht erlaubt ist. Von meiner Frau. Ich habe eine sehr liebe Frau. Eine wunderbare, eine schöne Frau, eine fromme Frau, eine gute Frau. Aber sie hat ihre Gesetze. Und sie sind sehr merkwürdige Gesetze, muss ich sagen. Eine Gesetze, und das führt nicht zum Tod, sondern sie verlässt den Saal, wenn ich das tue, hat sie mir gesagt, aber sie ist nicht hier. Niemand darf das sagen, was ich jetzt tue. Versprechen Sie alle? Meine Frau sagt, wenn du etwas aussiehst bei einem Vortrag, ein Pullover oder ein Regenmantel, ich verlasse den Saal, das ist unanständig. Ja, ich habe mich ganz warm gepredigt, es ist mir zu warm. Ich kann nicht gut denken, wenn es mir zu warm ist. Es ist fast so schlimm, als wenn ich so eine große Veranstaltung in Ostdeutschland, da waren 1000 Leute da, waren Fernseher, und die haben Bratwurst gemacht, Thüringer Bratwurst. Die muss ich sagen, die Schweinwörter sind genauso so gut. Ich habe heute Schweinwörterbrat. Die sind sehr gut und die legen immer noch in meinem Magen, ja, nicht nur in meinen Gaumen. Und der Wind ist gedreht, mitten in meinem Predigt, und ich könnte nicht mehr denken. Ich rieche nur der Bratwurst. Und ich habe mein Predigt unterbrochen und gerufen zu meiner Frau, Rosemarie, geh in die Schlange, hol mir ein Bratwurst. Das kommt, glaube ich, über Fernsehen, ja. Die Leute haben gelacht, das war sehr gut. Ich bin nicht erlaubt, etwas wegzunehmen. Now, ich mag das der Discreet. Sie schauen alle weg. Ich gehe weg. Ich schaue weg. Ja, danke schön. Das ist aber sehr lieb. Gut. Und Sie haben auch nicht gesehen?
Nein.
Kein Fall. Ja. Eine auch wichtige Zeichen, nicht nur das Bund, nicht er kann seine Wählung nicht bereuen, sondern der Feigenbaum. Jesus sagt, der Feigenbaum ist dürr, sie bringt jetzt kein Blätter. Das ist Israel. Aber wenn der Feigenbaum blüht, dann ist seine Zeit nah. Und der Feigenbaum blüht jetzt. Und die Endzeit ist nah. Und wir kommen dazu. Die Geschichte Israel ist eine Geschichte des Leidens. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe es nicht dabei, aber die ist noch vorrätig. Jesu Leidensweg mit Israel. Es ist eine merkwürdige Sache, Israel lebt ständig in Leiden. Kein Volk hat so gelitten wie ihrem Gott, sagt Abelard im 12. Jahrhundert, als das Volk Israel. Bei dem 14. Jahrhundert ist eine Pest hier ausgebrochen. Die Kirche hat entschieden, die Juden sind schuldig an der Pest und die Bevölkerung haben Juden massenweise ins Brunnen geworfen und das hat, natürlich hat die Pest viel schlimmer gemacht, weil das ganze Wasser wird verseucht sein. Die Rembrandt hat richtig verstanden, ich habe das gestern Abend gesagt, Rembrandt merkte, dass in die Leidenszüge der Juden ist der Leidenskönig Jesus eng verbunden. Als Rembrandt fing an, ein wirklich originaler und tief vergeistigter Maler, er malte nur Juden und seine eigene Familie, er lebte unter Juden, weil er merkte eine enge Beziehung zwischen dem Leidensweg Israel und der Leidensweg Jesu. Dieser Leidensweg erreichte seinen Gipfel in Auschwitz. Es gibt sehr merkwürdige Geschehen in Auschwitz. Es gibt Geschehen über fromme jüdische Rabbiner. Das ist so typisch jüdisch. Die haben gesagt, wenn Gott erlaubt, dass sowas zu seinem eigenen Volk tun, wir jetzt machen ein Geschwür, wir glauben nicht an ihn. Wir halten nicht an sein Gesetz, wir sagen Nein zu ihm. Und die war gerade in dem Prozess, das zu tun, wenn einer sagte, weißt du, heute ist der Schabbat, wir müssen den Schabbat feiern. Und sie haben genau das Gegenteil und fingen sie an, den Schabbat zu feiern. Sie konnten sich nicht los von ihrem Gott. 3 Jahre nach dem Ende des sogenannten Dritten Reiches ist die vormessianische Stadt Israel gegründet. Mai 1945, Mai 1948. 3 bedeutet von Kreuz zur Auferstehung. Auch bei Paulus, er ist 3 Tage in Dunkelheit, in blind und dann die Augen sind aufgemacht. Genau diese 3, das läuft durch die ganze Bibel, aber es ist zentral hier und mit Jesus natürlich. Es steht ständig durch die Bibel, eine Zehnte wird gerettet sein. 6 Millionen Juden sind vergast, 600.000 der Zehnte gründete vormessianische Stadt Israel. Niemand kann mir sagen, das ist nicht die endzeitliche Israel. Alles zeigt das geschichtlich. Das ist die Endzeit Israel. Was können wir erwarten? Ich spekuliere nicht. Meine Frau sagt, ja bitte, hast du auch spekuliert, David. Ich versuche nicht zu spekulieren. Es steht deutlich geschrieben nach Ezekiel 37, wo es steht, dass Israel zu ein Knochenfeld gemacht, das zentrale Text, dass Gott sagt zu Ezekiel, rede durch den lebendigen Wort Gottes, dass dieses Volk aufstehen wird. Und sie stand auf eine rege Herr, aber ohne Odem, ohne Geist. Und durch Gottes Geist sprach Ezekiel und Israel stand auf mit dem Heiligen Geist und dann stand geschrieben, sie kehren zurück nach Israel. Ezekiel 37, Vers 1 bis 11. Das bedeutet über die schrecklichste Leiden in unserer Geschichte. Und wir sind ein Leidensvolk durch unsere ganze Geschichte. Ägypter, die Babyloner, die Römer und. Das war die schwerste Leiden, die wir je erlebt. Und das war der Weg durch eine Vordeutung von Kreuz. Wir sind in dieser Art mitgekreuzigt, ist das Volk zurückgekommen. Denn das Volk ist zurückgekommen, um getauft zu werden. Denn wenn Jesus wiederkommt, er wird das ganze Volk Israel taufen. So steht geschrieben in Zacharia 12, Vers 10. Israel wird ein Laststein für alle Völker. Und das ist sie. Ein Laststein. Und wenn der Messias kommt, sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt, gekreuzigt haben. Und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Gnade und Gebet, Geist, das ist ein Tauftext. Und jeder Jude wird so schwach wie der König David. Jeder Jude wird wie Paulus. Jetzt wird ein Volk von Priester, Königen, Missionaren sein. Wir Christen werden nicht hier sein. Es steht deutlich geschrieben in 1. Thessaloniker 4, wir werden vorher entrückt zum Herrn. Na, was steht uns vor? Es steht sehr deutlich geschrieben in Ezekiel 38, 39, dass Gog aus Magog wird aufstehen. Gog ist der Antichrist. Niemand weiß, ob das ein Mensch oder ein Geist ist oder beides. Das weiß niemand. Aber Magog wissen wir sehr genau, was das ist. Man braucht nur eine biblische Landkarte. Das ist das Land über dem Schwarzen Meer, das ist Russland. Die Hauptalliierte der Antichrist heißt Iran, Persien. In diesem Moment sind 1000 Wissenschaftler, russische Wissenschaftler in Iran. Die arbeiten auf Atombomben für Iran. Sie bauen Raketen für Iran, die Deutschland jetzt erreichen kann, nicht nur Israel. Sie können alles bauen. Die Russen waren sehr weit in dieser Sache. Und sie bauen Verteidigungsraketen, wenn ein Krieg mit Israel und Amerika ausbricht. Und ich sage euch eines. Der Präsident, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, der Präsident von Iran hat mehrmals gesagt, er wird Israel zerstören und er baut eine Atombombe. Ich glaube nicht, dass er jemals so früh ernst, das ist schön, dass es gut gegangen ist, ja, und ich glaube nie, dass Iran eine Atombombe gegen Israel, denn alle die Kandidaten in Amerika, angefangen mit McCain, dann Hillary Clinton und jetzt Obama, haben gesagt, wenn er eine Atombombe gegen Israel, Iran wird erlöscht. Iran ist ein großes Volk und ein altes Kulturvolk. Das bedeutet einen Weltkrieg, auch mit Russland. Was ich glaube ist, dass Israel wird zermürbt sein. Das bedeutet, die bauen Raketen, die haben jetzt Raketen, die Ashkelon treffen kann. In dem letzten Krieg, Israel hat ausgeschaltet die großen Raketen, bevor sie benutzt sein könnte. Gott sei Dank. Die werden bald Raketen haben, die Tel Aviv treffen. Und die werden große Stoff bei sich. Kein Atomstoff, aber große Stoff. Im Moment, wenn Massenvernichtung in Israels Zentrum, dann bricht die Weltkrieg aus. Und das steht vor. Und ich sehe keine Antwort dagegen. Nur, wir Christen haben die zentrale Hoffnung. Denn da steht deutlich geschrieben in der Bibel, diese in Ezekiel 38, 39, in Ezekiel 37 hat das sehr deutlich beschrieben, Auschwitz und die Rückkehr. Wir stehen kurz vor der Wiederkunft Jesu. Niemand weiß Tag und Stunde. Bei Gott, die Zeit ist total anders als bei uns. Aber was zentral gesagt ist über die Wiederkunft Jesus, ist jetzt im Gang. Was ist unsere Antwort? Was für Beziehung haben wir zu den Juden, als Deutsche und als Christen? Ich bin hier gerufen als deutscher Pfarrer, das bin ich. Was ist unsere Beziehung? Wir haben eine dreifache Beziehung zu den Juden. Und das darf nicht eins gegen die andere ausgespielt. Alle drei sind da. Erstmal Schuld. Diese Schuld, die junge Generation hat keine Schuld gegen die Juden, und das wissen die Juden, aber Verantwortung. Das weiß Frau Merkel sehr gut. Sie kommt aus der DDR, wo Israel ein Feind war von den Kommunisten. Deutschland hat eine Verantwortung für Israel, das beschwören alle unsere Politiker, aber nicht das Volk. Da ist eine Trennung. Das Volk mehr und mehr lässt weg von dieser Verantwortung, auch wenn die Politiker in Deutschland reden über Verantwortung. Das zweite, Buße und Verantwortung. Zweitens, eine endzeitliche Bezug zu Israel. Unsere Medien sind anti-Israel. Und ich sage euch eines über Antisemitismus. Es steht in der Bibel eine Schlange. Die Schlange ist das Böse. Einer wird kommen, der Schlange seinen Kopf zu zertreten. Das ist Satan. Satan nimmt immer andere Formen. Hier Schlange. Die Hass gegen die Juden hat immer andere Formen angenommen. Es gibt die Hass gegen die armen, dreckigen Juden aus dem Osten, mein Vorväter. Es gibt die Hass gegen die reichen und vornehmen deutschen, amerikanischen, englischen Juden. Eifersucht und Schuldig und Hass. Es gibt die Rassenhass von Hitler, die sicherlich satanisch war. Die Ends, und auch die christliche Hass, ihr seid die Christustöter, als ob wir nicht mitschuldig, jeder von uns. Die endzeitliche Antisemitismus ist anti-Israel. Wer einseitig gegen Israel und gegen Israels Verheißung ist, ein Antisemit. Das bedeutet nicht, dass Israel alles richtig macht. Israel macht viel Fehler. Deutschland hat auch viel Fehler gemacht. Wir sind Menschen. Es gibt eine Art von Philosemitismus, das Gegenteil von Antisemitismus, der glaubt, dass wir alle Engel sind. Ich kenne eine pietistische junge Dame, die ging nach Israel mit der Vorstellung, die jüdischen Männer sind alle Engel und sie kam schwanger zurück. Ja, die jüdischen Männer sind Männer. Ja, wir sind nicht besser als die Christen. Eigentlich die Christen sollen besser als die Juden. Ja, das ist aber bis jetzt nicht erwiesen, aber die sollen besser sein. Es bedeutet, dass wir zu Israel im Grundsatz stehen. Und wir haben ein Media, die überflutet ist mit einseitiger Berichterstattung. Seit Israel alle diese nicht Mauer, sondern diese Zaun, es ist nur sehr ein bisschen Mauer, installiert hat. Und ihr verschiedenen Post zur Untersuchung. Terroranschläge sind fast auf null reduziert. Ohne das, Terroranschläge war ganz und immer täglich. Wir haben, jedes Volk hat das Recht auf Verteidigung. Wir sind angegriffen von Raketen. Was werden die Deutschen tun, wenn hier in Schweinfurt jeden Tag Raketen? So ist es in Israel. Jedes Volk hat das Recht auf Verteidigung. Wir sind angegriffen. Israel will Frieden. Die Palästinenser will nicht Frieden. Leider. Und sie verdienen keine Stadt. Weil das ist ein Volk der Terroristen geworden. Yasser Arafat war genauso ein Terrorist, wie Hamas ein Terrorist ist. Es gibt eine Handvoll von Palästinensern, die wirklich wollen Frieden. Da ist so ein Hass gegen Israel. Und wissen Sie, wo der Hass kommt? Der Hass kommt von Glaube. Der Glaube Islam, welcher eine Gürze ist, ist ein Machtglaube. Islam ist verbreitet durch den Schwert, wo Christentum sollte, verbreitet nur durch das Wort. Das war nicht immer der Fall. Und jeder Krieg gegen Israel verliert Islam. Und das führt zu Wut und es führt zu Ruf, endlich Israel zu vernichten. Und da hat viel die gesagt, Nasser hat gesagt, jeder Jude wird ins Meer geworfen. Jeder gute Deutsch steht zu Israel. Das bedeutet nicht Ja und Amen zu jeder Politik. Stehen Sie Ja und Amen zu jeder Politik, die Politiker in Deutschland machen? Und das dritte ist das Thema, die ein heiß umstrittenes Thema, Judenmission. Da sind zwei Seiten zu dieses. Es steht sehr deutlich geschrieben, zuerst zu den Juden und dann zu den Heiden. Da steht im Römerbrief und so weiter, die Juden sollen missioniert sein. Es steht auch deutlich geschrieben, nur durch Jesus kommt Menschen zum Glauben. Auf die andere Seite, durch das Kreuz, wie ich gestern gesagt habe, da ist so eine Verfolgung unter dem Kreuz passiert, in die Pogroms in Russland und, dass ein Kreuz bedeutet für einen Jude Verfolgung. Die gehen nochmal los gegen uns. Ist es möglich, dass ein gerechter Gott die Juden verdammen werden, weil sie Jesus nicht annehmen, weil die Kirchen antisemitisch waren und in mancher Hinsicht, wie die Weltkirchenrat immer noch sind, und sicherlich im Nahen Osten sind die antisemitisch, ist das, die Kirche ist schuldig, dass diese Binde über die Augen Israel gefestigt. Wie ist mit diesem Problem, niemand kommt zum Glauben, denn durch Christus, das steht deutlich in der Bibel, und die Schuld der Kirche, der Macht, dass die meisten Juden nicht fähig sind, an Jesus zu glauben. Das ist ein Problem, der mich 20 Jahre beschäftigt und ich habe eine Antwort. Da steht in meinem Buch, Mein Glaube, meine Welt. Es steht in 1. Petrus 3, 18 bis 22. Jesus ging unter den Heiden, die vorzeitig gestorben sind, die Urmenschen, und predigt denen das Evangelium. Das ist so wichtig in der orthodoxen Kirche, dass ihr Bild, Ikonostase, zentral ist immer Karsamstag, wo Jesus in den Totenreich ging und predigt das Evangelium. Ich stelle euch die Frage, wenn Jesus wird das Evangelium predigt zu den Urmenschen, wird er das nicht tun zu den frommen Juden? Ich sehe hier die Themen der Juden in dreifacher Sinn. Ein Namensjude kommt genauso ins Gericht wie ein Namenschrist. Der hat keine Glaube. Ein Judenchrist, ich hoffe, wenn Gott will. Meine Frau hat versprochen bei unserer Trauung, dass sie tut alles, dass ich in den Himmel komme. Und ich erinnere sie jeden Tag dran. Rosemary, arbeite auf mich, dass ich in den Himmel komme. Ja, das hat sie versprochen. Was passiert mit einer Jude wie Viktor Frankl, der große sichere Therapeut, über wen meine Frau ein sehr gutes Buch geschrieben hat, der in dort 4 Konzentrationslager ging und nur tröstet und nicht hasst. Das ist ein Heiliger, ich könnte das niemals tun. Und tiefer Glaube hat, als er befreit war, geht er auf den Knie und dankte Gott für diese Befreiung. Er sagt, 1 von 29, 97% sind vergast, 3% hat überlebt, er war eine dieser drei. Will er verflucht sein, weil er an Jesus nicht glauben kann? Und wird man sagen, der in die Warschauer Ghetto, der betet, ich glaube, dass unser Messias kommen wird, uns zu retten? Meine Meinung ist folgendes. Wenn Gott, Jesus, in den Totenreich ging, das Evangelium zu predigen, die Menschen, die vorzeitig sind, er wird das auch mit diese fromme Juden tun. Ich habe meiner Mutter gesagt, Mutter, Jesus ist Gott und das wirst du im Tod erleben. Und er wird dich die Möglichkeit des Entscheidens für oder gegen ihn. Es ist nicht gesagt, dass alle die Evangelium annehmen. Es gibt im Talmud eine Aussage, auch wenn die Engel was anders predigen, glaubt denen nicht. Es wird fromme Juden, und es ist nicht nur orthodoxe Juden, Viktor Frankl war kein orthodoxer Juden, Buber war kein orthodoxer Juden, die ein tiefer Glaube an den Gott Israel. Es wird Menschen, Juden, die ihn ablehnen. Pinkas Lapid, der ein frommer Jude, hat gesagt, wenn der Messias kommt, den er Kreuzeswunde trägt, dann werde ich an ihn glauben, an Jesus. Das hat sein Lehrer David Flusser auch gesagt. Meine Meinung ist, dass diese dritte Gruppe von Juden wird die Möglichkeit haben im Totenreich. Das bedeutet, wenn sie tot sind und für ihr Herrn steht, sie werden Jesus begegnen. Und sie können ja oder nein. Nun, machen Sie nicht den Kopf, wenn das so ist, denn Gott ist ungerecht. Und ich kann nicht an einen ungerechten Gott glauben. Wenn Gott die Volk der Juden verdammen wird, der nicht fähig ist, an Jesus zu glauben wegen der Kirche, die Verdammnis kommt nicht über die Juden her. Ja, wir reden später. Ich halte jetzt einen Vortrag. Aber nicht den Kopf schütteln. Ich weiß, was ich sage. Ich bin 20 Jahre mit diesem Thema beschäftigt. Wenn man das ablehnt und sagt, die müssen sich jetzt zu Jesus bekennen, denn alle diese frommsten Juden, und die sind immer noch Gottes auserwählte Volk, da steht deutlich geschrieben, alle werden verdammt sein, wegen die Kirche, die hat es unmöglich gemacht, dass sie glauben können. Dann die Kirche ist die Ungerechte. Was passiert dann zu der Kirche? Ich sage, die Bibel sagt deutlich, nur durch Jesus kann man in den Himmelreich kommen. Und die einzige Art, dieses Problem zu antworten. Nur durch Jesus ist das 1. Petrus 3, 18 bis 22 deutlich geschrieben. Er geht in den Totenbereich und predigt das Evangelium, die Menschen, die vorzeitig gestorben. Die Juden sind viel wichtiger für ihn. Die frommen und glaubenden Juden sind viel wichtiger als die Heiden, die vorzeitig gestorben sind. Und er ging in den Totenreich und tut das. Um Judenmission ist es ein heiß umstrittenes Thema, weil mit der Judenmission ist Luther so ein Antisemit gemacht. Er hat die Juden missioniert, die Juden haben sich geweigert und Luther, der große Martin Luther, ist Antisemit geworden. Er hat gesagt, alle Synagogen sollen niedergebrannt, alle Juden sollen eine gelbe Sterne tragen, das ist schrecklich. Wer berufen? Einer hat mir von Südafrika angerufen. Er sagt, ich bin ein Heide und ich fühle mich berufen zu den Juden. Ich habe gesagt, du bist berufen von Jesu Liebe zu den Juden. Ja, ich habe gesagt, und bist du sicher, dass du nicht ein Antisemit sein wirst, wenn du keinen Erfolg hast? Man muss sich selber prüfen. Ich bin nicht, Jaffin ist nicht dazu sagen, zu jemandem, der unter den Juden geht, du darfst das nicht tun, wenn er überzeugt ist, er von Jesu berufen ist. Aber er soll wissen, die Gefahren. Wenn der große Martin Luther so ein schrecklicher Antisemit geworden ist, war die Juden nicht bekehrt. Man muss selber prüfen, ob man wirklich berufen ist. Und es gibt denen, die sicherlich berufen. Ich bin nicht berufen. Ich bin kein Judenmissionar. Ich habe die Angebot gehabt, die Judenmission in Deutschland zu übernehmen. Ich habe das abgelehnt. Ich habe gesagt, ich bin von Gott berufen zu den Deutschen. Nach Auschwitz zu zeigen, wer vergast war in Auschwitz. Jesus, Petrus, Paulus, Maria, Johannes, Mose, David sind alle vergast. Und die Kirchen sind nicht unschuldig an das. Das ist mein Auftrag, dass die Kirchen lernen, wo ihr Wurzel sind. Ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen, sagt Jesus. Und das ist das Alte Testament. Ich habe versucht heute zu zeigen, dass die Erwählung Israel ist nicht, weil Israel besser ist, die Juden sind nicht besser, sondern alles, was mit der Erwählung Israel zu tun hat, mit Jesus zu tun. Die ganze Gesetze, die Jesus erfüllt, die Auszüge aus Ägyptenland, das Wüstenwanderung, die Übernahme des Land und. Und ich hoffe, dass diese Kenntnis wird euch vertiefen in eine Liebe zu Jesus, aber auch in eine Liebe zu seinem Volk. Denn wer ist der zentrale Zionist? Er steht in der Apostelgeschichte. Petrus fragte Jesus, wann kommst du wieder, dein Reich für Israel aufzustellen? Die zionistische Frage. Jesus hat nicht gesagt, ja, das habe ich nicht vor. Jesus sagt, nur der Vater weiß wann. Das bedeutet, Jesus hat es vor, sein Reich hier auf Erde für Israel aufzustellen, wie Israel das erwartet hat. Wir Christen werden vorher entrückt nach 1. Thessaloniker 4. Ich wiederhole, unser Auftrag in Bezug zu Israel ist Buße, Verantwortung. Wenn man berufen ist, unter den Juden das Evangelium, der Mann, der die Judenmission leitet, Renz, ist ein tiefgläubiger Mann und ich schätze ihn sehr. Und er tut das nicht in Überheblichkeit. Paulus warnte uns, wenn ihr überhebt sind über die Juden, werden ihr selbst ins Gericht kommen. Er tut das in tiefer Demut und er macht gute Arbeit. Ich habe neulich mit ihm am Telefon gesprochen. Er tut eine gute Arbeit auch für Israel. Und wir sind da, zu wissen in die Endzeit, dass wir zu Israel endlich gehören. Und die Weltkirchenrat gehört nicht zu Israel zum Beispiel. Die liberale Weltkirchenrat ist gegen Israel. Ich habe gehofft, ich hoffe, dass diese Schau lernt euch ein bisschen, wie man mit der Bibel umgeht. Zu sagen, dass man 100-mal die Bibel liest, hat mir nie beeindruckt. Es ist, wie man liest. Die Bibel ist zu lesen, jesuanisch, Alte und Neue Testament, durch die einheitliche Bildsprache und durch die einheitliche Themen der Bibel. Ich hoffe, dass ihr jetzt fleißig an die Bibel geht, nicht 25-mal lesen, sondern einmal tief und bewusst lesen über diese drei. Jesus ist im ganzen Alten Testament, die Bildsprache, und ich habe die Beispiele gegeben, ist einheitlich und die Themen wie Irrung und Wirrung, die Themen, die zwei Tafeln Mose, die Themen Israel, sind gesamtbiblische Themen. Amen. Wir heben uns zum Gebet.